Viele HRler sind im Grunde ihres Herzens People-Manager. Die machen das, weil sie gerne mit Menschen arbeiten. Schwierig jetzt, wenn man sich von Menschen trennen muss. Mit Mitarbeitern Trennungsgespräche zu führen, das ist für viele der blanke Horror. So, das heißt, da eine Klarheit zu finden, wo endet denn meine Verantwortung für das Wohl und Weh meiner Mitarbeiter und wie gehe ich mit meinem sozialen Gewissen um, ist ein ganz, ganz, ganz schweres Thema für Führungskräfte. Wie gelingt es etwas, wo ein Management über Wochen und Monate dran gearbeitet hat, das in möglichst kompakter Form so zu kommunizieren, zu informieren, das quasi bis nach unten in die breite Basis der Belegschaft zu bringen.
Gefühlt wird das in Restrukturierungsprogrammen nie wirklich sauber durchdekliniert. Zumindest habe ich es noch nicht gesehen. Vielleicht hast du ein Positivbeispiel für uns.
Ich glaube, der Schlüssel liegt darin,
hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Behrendt und ich bin nicht nur Experte für Personalmanagement und Führung, sondern auch der HR-Architekt. Sie begleitet seit über 25 Jahren Führungskräfte und Organisationen durch Wandel, Transformation und Restrukturierung. Und sie kennt dieses Thema aus allen Perspektiven. In der Wirtschaftskrise 2009 war sie als HR-Director mittendrin in der damals größten deutschen Insolvenz von Karstadt Quelle. Als Managerin, als Gestalterin und am Ende selbst als Betroffene einer betriebsbedingten Kündigung. Später verantwortete sie als CHRO und Divisionsvorständin große Restrukturierungen. Heute arbeitet sie als Executive Coach und Transformationsberaterin. Mit ihr spreche ich darüber, was Führung bedeutet, wenn es wirklich ernst wird. Wenn Veränderung nicht mehr nach Zukunftsbild und Workshop klingt, sondern nach Unsicherheit, Druck, Sozialplan und schwierigen Gesprächen. Es geht um Verantwortung, Selbstführung und die Frage, warum echte Veränderung nicht im System beginnt, sondern bei uns selbst. Herzlich willkommen bei Ja klar, Manuela Kalinowski. Manuela, Unternehmen bereiten Restrukturierungen oft Wochen oder Monate lang juristisch, prozessual und finanziell vor. Aber die eigentlichen Gespräche führen dann Führungskräfte, die emotional, kommunikativ und menschlich oft kaum bis gar nicht vorbereitet sind. Ist das nicht völlig absurd und vielleicht einer der größten Gründe, warum Veränderungsprozesse eskalieren?
Ja. Stefan, das ist eine wirklich große Frage. Die Frage ist, ob die Veränderungsprozesse eskalieren. Da kenne ich gar nicht so viele Fälle, wo es dann wirklich im Nachgang, also in der Umsetzungsphase eskaliert. Aber ich würde sagen, es kostet viele Organisationen und vor allem die Menschen in den Organisationen sehr viel Kraft, solche Restrukturierungsprozesse dann wirklich qualitativ gut und menschenorientiert in die Umsetzung zu bringen. Weil da ist oftmals ein Mismatch von Erwartungen da, ja, vom Top-Management dann auf die mittlere Führungsebene. Es gibt Ärger mit den Betriebsräten, weil die Führungskräfte sich vielleicht auch nicht so verhalten, wie man das von ihnen erwartet. Und das ist ganz oftmals die Erkenntnis da, dass es sehr viel länger dauert, sehr viel teurer und anstrengender ist als die Entscheider, die diese Pakete, ja, die diese Verhandlungen mit den Betriebsräten zur Restrukturierung und Personalabbau geführt haben.
Jetzt bist du ja quasi vom Fach und hast solche Restrukturierungen in der Vergangenheit ja auch schon öfter mal begleitet. Womit startet eigentlich der ganze Prozess einer Restrukturierung, beziehungsweise womit müsste es eigentlich starten und was kennst du aus deiner Praxis, womit startet es eigentlich realistisch?
Naja, realistisch startet es damit, dass das Management realisiert, da ziehen dunkle Wolken am Horizont auf. Also die Umsätze sind nicht mehr so, wie wir das wollen. Die Produkte, die wir bislang sehr hochwertig und gut verkauft haben, die verkaufen sich nicht mehr so. Also der Himmel trübt sich sozusagen ein und das sind so die Frühwarnindikatoren im Management. Und wenn man dann sieht, dass sich das weiter eintrübt, dann beginnen so die Fragen, kommen die ersten Kostensenkungsprogramme, Reisen werden nicht mehr so in der Form stattgefunden, es findet viel mehr online statt etc. Also es gibt so ein paar Frühwarndinge, die da sind und wenn dann ein Management realisiert, das reicht alles nicht, dann beginnt das, und das ist dann Lehrbuch und Praxis in der Regel, dass man anfängt, sich Gedanken zu machen, okay, wir müssen irgendwie tiefer eingreifen, wir müssen größere Veränderungen vornehmen, das wird auf eine Restrukturierung, das wird vermutlich auf Personalabbau zulaufen, und dann beginnen die Planungen. Oft hinter den Kulissen, oft in sehr kleinen Kreisen. Ja, da ist dann vielleicht ein Personaler mit dabei. Manchmal sind es auch nur Management-Offsites vom Top-Management, und dann weitet sich das so langsam aus und nimmt Projektformen an.
Aber ist das nicht im Kern auch ein Problem, dass es halt in kleinsten Kreise, die vielleicht auch in größeren Firmen extrem weit von der operativen Wahrheit entfernt sind, dass die im stillen Kämmerlein, nenne ich es mal, auf irgendeinem Management-Offsite, am besten noch in einem teuren Hotel oder so, ne, dann diese Restrukturierungsprogramme beschließen? Macht es nicht viel mehr Sinn, Menschen direkt mit einzubinden, also mehrere Menschen mit einzubinden? Oder was ist da deine Erfahrung?
Naja, meine Erfahrung ist schon, dass Restrukturierung, gerade wenn noch nicht klar ist, in welcher Dimension das stattfinden wird, erstmal ein sehr vertrauliches Thema ist. Also Management, glaube ich, ist schon gehalten, und ich war ja auch in so einer Rolle und ich war auch in solchen Kreisen mit dabei, sich selber da einen Überblick zu verschaffen und für sich Klarheit zu bekommen, in welche Richtung es gehen muss. Da sind natürlich Schlüsselpersonen mit einzubinden. Da gibt es dann klassischerweise NDAs, die unterzeichnet wird, und da wird, also es war, ne, in meinem Leben war das auch so, dass wir viel extern gewesen sind, jetzt nicht in Luxushotels, sondern schon angemessen, aber dass man sich schon intensiv in einem kleinen Entscheiderkreis damit beschäftigt, und dann kommt irgendwann der Punkt, da muss man das größer machen. Da müssen wirklich dann, da müssen aus dem mittleren Management weitere Schlüsselpersonen mit dazukommen, damit man das wirklich auf solide Füße stellen kann.
Jetzt ist ja, korrigier mich bitte, aber wenn man auf solchen Management-Offsites auch ist, und ich durfte das in meiner Karriere auch einmal erfahren, nicht in ganz so großen Kreise wie wahrscheinlich bei dir, sondern in einem etwas kleineren, was mir aufgefallen ist, ist, dass der Fokus doch sehr stark auf Zahlen, Daten, Fakten war, was ich durchaus verstanden habe, weil man muss ja erstmal eine solide Fundierung haben, um das überhaupt irgendwie einordnen zu können. Aber es wurde nie, also wirklich in dem Kreis, in dem ich dann da war, und da war auch das Top-Management zur Verfügung, es wurde nicht einmal die Frage gestellt, ja, und wie finden das unsere Mitarbeitenden? Das wurde halt sofort mit, das können wir jetzt noch gar nicht wirklich sagen, die sind so unterschiedlich, wir müssen uns nur auf Zahlen, Daten, Fakten fokussieren. Und das fand ich nicht ganz richtig. Wie war das bei euch? Und was sagst du, wie früh muss man so ein bisschen dieses Thema Gesprächsqualität mit den Mitarbeitenden, die ja von der Restrukturierung betroffen sind, wie sehr muss man das auch schon ganz am Anfang in den Fokus rücken?
Also aus meiner Sicht muss das ganz am Anfang mit in den Fokus, weil in dem Moment, wo klar ist, das ist ein größeres Vorhaben, es wird eine Projektstruktur gebildet, gehört da aus meiner Sicht ein Teilprojekt oder wie auch immer man die Projektstruktur aufsetzt, aber ein Teilprojekt Change und Kommunikation mit rein. Und das sind auch unterschiedliche Dinge. Also Change beinhaltet dann das, was du gesagt hast. Da gehört das ganze Thema, wie bereiten wir unsere Führungskräfte vor? Wie bereiten wir auch HR beispielsweise vor? Viele HRler haben da, Gott sei Dank, muss man ja sagen, auch noch nicht so viel Erfahrung. Und dann gibt es den Ast der Kommunikation, der wirklich Formate, Zeitpunkte beinhaltet, wie man dieses Veränderungsvorhaben dann auch wirklich sinnvoll in eine Organisation transportiert bekommt.
Was sind da aus deiner Sicht sinnvolle Formate? Gibt es da irgendwie so eine Art heiligen Gral oder sowas, wo man beim Thema Kommunikation sagen kann, das funktioniert auf jeden Fall? Oder ist das von Restrukturierung zu Restrukturierung komplett unterschiedlich?
Na, ich glaube, es hängt mit der Unternehmenskultur sehr stark zusammen. Und ich sag mal, die Zielsetzung muss ja sein, möglichst ab einem Zeitpunkt X, ja, und das hat dann natürlich auch was damit zu tun, wie ist man mit den Verhandlungen mit den Betriebsräten in größeren Organisationen unterwegs. Aber wenn man rausgeht, wie gelingt es, etwas, wo ein Management, wo ein Kernteam über Wochen und Monate dran gearbeitet hat, das in möglichst kompakter Form so zu kommunizieren, zu informieren über verschiedene Gesprächsrunden, das quasi bis nach unten in die breite Basis der Belegschaft zu bringen. Und für mich ist Kommunikation da, man kann ja auch unterscheiden zwischen Information und Kommunikation, ja, aber für mich ist der Informationspart, ich arbeite da gern mit dem Bild der Sektkelchpyramide. Ja, kennst du vielleicht, ne? So oben ist ein Glas, ja, das ist der CEO, dann kommt die zweite Ebene, das sind dann seine Kollegen, dann kommt die dritte Ebene, das ist dann vielleicht die Bereichsleiterrunde, und so geht es dann nach unten. Und wenn man sich anguckt, quasi wie viel Flüssigkeit man oben reingießen muss, damit es über 3 oder 4 oder 5 Ebenen in den untersten Ebenen auch angemessen viel Flüssigkeit in den Gläsern hat, da braucht es schon sehr, sehr, sehr viel Flüssigkeit, die oben reingegossen werden muss. Und das ist aus meiner Sicht oftmals das Dilemma, dass die oben, ja, wenn man im Alkohol bleibt, schon eine Alkoholvergiftung letztendlich haben, die können es nicht mehr hören. Die sagen dann, ja, so ein CEO sagt dann mal gern, das habe ich doch jetzt schon 1000-mal gesagt. Das stimmt, das ist richtig, hat er, aber zu wem? Das hat er vielleicht zu seinem Aufsichtsrat und Beirat gesagt, das hat er zu seinen Kollegen gesagt, das hat er vielleicht auch im Bereichsleiterkreis x-mal geteilt, sein Bild. Aber bis das über die Ebenen wirklich ganz nach unten gekommen ist, da braucht es einfach sehr viel mehr. Und da liegt oftmals das Dilemma, dass ein Management nach Abschluss der Verhandlungen beispielsweise, da sind die dann gedanklich schon 3 Schritte voraus. Für die ist die Hausaufgabe gemacht, das Thema eigentlich schon fast erledigt, da ist ein Haken dran. Aber die Umsetzung hat noch gar nicht begonnen. Die Karawane hat sich noch gar nicht in Bewegung gesetzt. Auch ein mittleres Management, Teamleiter, Abteilungsleiter, da sind die Gläser auch noch nicht gut gefüllt. Und da, aus meiner Sicht, da geht's oftmals auseinander. Ja, da gehen die Wahrnehmungen dann auseinander.
Lass uns
und Klarheit.
Mal.
Ja, und Klarheit, wenn ich das noch ergänzen darf, ist eben nichts, was im nicht ausreichend, wenn sie im Kopf des Senders besteht, sondern Klarheit ist ja, das ist ein Prozess dynamischer, aktiver Klärung über die verschiedenen Ebenen und das braucht Zeit.
Moinsen, die heutige Episode wird dir präsentiert von Leapsum, der HR-Plattform für leistungsstarke Teams. Führungskräfte stellen sich immer wieder dieselben Fragen. Wer ist bereit für den nächsten Schritt? Wer braucht gerade mehr Unterstützung? Und an welcher Stelle verlieren wir gute Mitarbeitende, bevor es überhaupt jemand bemerkt? Die Informationen, die wir für diese Antworten brauchen, liegen oft in 5 verschiedenen Systemen. Ein Tool fürs Recruiting, eines für Mitarbeitendengespräche, eines für Befragungen und so weiter und so weiter. Leapsum bringt all diese Daten zusammen. Diese durchgängige Datenbasis ermöglicht etwas, das einzelne, voneinander getrennte Tools nicht leisten können. Leapsum ist die einzige HR-Plattform mit AI, die eure Talentdichte erhöht. Gebaut auf der tiefsten vernetzten HR-Datenbasis für den gesamten Employee Lifecycle, vom ersten Interview bis zur Vergütung. Mit AI, die Zusammenhänge versteht und mehr leistet, als es verstreute Tools je könnten. Und diese KI nimmt euch nicht nur administrative Arbeit ab. Sie erkennt, wer bereit für eine größere Herausforderung ist, wo Unterstützung gebraucht wird, bevor aus einem kleinen Problem ein großes wird und an welchen Stellen die Aufmerksamkeit von Führungskräften den größten Unterschied machen kann. Schaut euch an, was die People Data Plattform von Leapsum für euer Team leisten kann. Vereinbart eine Demo unter leapsum.com/de oder nutzt einfach den Link in den Shownotes. Und jetzt wieder zurück in die Episode.
Das braucht Zeit und das braucht halt eine gewisse Vorbereitung. Und dann sind wir wieder bei diesem Thema Gesprächsqualität, ne? Also, welche Informationen bereite ich denn dann wirklich auf? Und ich würde es mal zusammenfassen mit, ich habe da auch mal in einem anderen Kontext einen Sammelbandartikel geschrieben zum Thema: ohne Kommunikation ist alles nichts. Das ist das, was du, Manuela, gerade beschrieben hast mit, das muss ja auch beim Empfänger irgendwie ankommen. Und wenn ich natürlich über Wochen und Monate, so wie in der Einstiegsfrage natürlich etwas provokant in die Richtung gebracht, wenn ich dann über Wochen und Monate nur im selben Kreis irgendwie darüber spreche und mir dann irgendwann sogar der Mund trocken wird, weil ich es wirklich schon zum 70.000. Mal erzählt habe, aber tatsächlich dann derjenige oder diejenige unten an der Maschine, die betroffen sind, das überhaupt nicht irgendwie in ihre Synapsen reinbekommen. Ich glaube, dieses Dilemma müssen wir wirklich auflösen. Wie hast du das in deinen Restrukturierungen geschafft? Also nimm uns gerne mal mit in so ein Beispiel, wie du dieses Dilemma gelöst hast. Und mir geht es auch überhaupt nicht darum zu sagen, ey, das muss man immer zu 100% alles lösen, weil das ist, glaube ich, in großen Restrukturierungsprogrammen ist das auch nahezu nicht möglich, weil jeder Mensch halt sehr individuell ist und jeder Mensch natürlich auch ein sehr individuelles Bedürfnis nach Information und Kommunikation hat, ne? Und dann muss man diese Dinge irgendwie zusammenbringen. Was darf ich eigentlich als Organisation sagen? Wie tief gehe ich rein? Aber das muss ja irgendwie gefühlt, wird das in Restrukturierungsprogrammen nie wirklich sauber durchdekliniert. Zumindest habe ich es noch nicht gesehen. Mhm. Vielleicht hast du ein Positivbeispiel für uns.
Ja, ich würde mal so verschiedene Aspekte aus meinem eigenen Erleben und auch, ich bin ja beratend unterwegs, da versuche ich es heute natürlich dann zum Teil auch noch besser zu machen, als ich das damals erlebt habe. Ich glaube, der Schlüssel liegt darin, Führungskräfte und vor allem auch HR frühzeitig einzubinden und zu enablen. Und das ist dann eben nicht nur der Personalleiter oder die Personalleiterin, sondern das sind zum Beispiel auch die Businesspartner aus der Ebene darunter. Dass die sowohl Führungskräfte als auch HRler die Chance haben, für für sich in ihren Rollen klar zu sein, auch ein fachliches Enablement, also das hat einfach auch nicht jeder drauf. Also das ist, also auch diese arbeitsrechtlichen Komponenten, das ist jetzt schon auch ein bisschen höhere Mathematik, ja. Auch damit muss man sich mal auseinandersetzen, damit ich dann auch in Verantwortung gehen kann. Und bei den Führungskräften ist es ja so, denen ist oftmals sehr klar die People-Management-Facette, die sie haben. Also ich bin Führungskraft geworden, weil ich gerne mit Menschen arbeite. Die haben eine Verbindung oftmals zu ihren Leuten. Das macht es sehr schwer in so einer Situation. Ja, also dann mit Mitarbeitern Trennungsgespräche zu führen, sei es mit freiwilligen Angeboten oder vielleicht sogar mit einer betriebsbedingten Kündigung, das ist für viele der blanke Horror. So, das heißt, da eine Klarheit zu finden, wo endet denn meine Verantwortung? Ja, für das Wohl und Weh meiner Mitarbeiter und wie gehe ich mit meinem sozialen Gewissen um, ist ein ganz, ganz, ganz schweres Thema für Führungskräfte. Und gleichzeitig haben die Führungskräfte auch eine Managementrolle. Also in dem Moment, wo ich mich entscheide, Führungskraft zu werden, entscheide ich mich ja Teil des Unternehmers zu werden. Ja, ein bisschen fühlt sich manchmal gerade in größeren Organisationen nicht so an, weil wenn ich Teamleiter bin und über mir sind noch so und so viele Ebenen bis zu einem Vorstand beispielsweise, dann fühlt sich das gar nicht so richtig wie eine Managementrolle an. Ich habe die aber in dem Moment, weil in dem Moment, wo es gerade um Restrukturierung geht, wo ich gehalten bin, diese Gespräche zu führen, bin ich verlängerter Arm der Unternehmensführung. Und das ist mein Auftrag. Und auch das muss ich für mich klar und einsortiert haben. Und der, ich sag mal, der dritte Aspekt ist, dass ich natürlich ja auch eine Verantwortung für mich selbst habe. Vielleicht auch selber gar nicht weiß, was das für mich bedeutet. Also das war in der Zeit der Karstadt-Quelle-Insolvenz, wo ich ja HR-Director war und Führungskraft war. Das war für mich schon ein Thema, wo ich da viel innere Arbeit für mich auch machen musste, immer wieder eine Klarheit zu finden in Zeit dieser Unsicherheit. Wie gehe ich jetzt heute wieder ins Büro? Was antworte ich meinen Mitarbeitern? Wie gehe ich in Verhandlungen mit den Betriebsräten beispielsweise um? Also wie sorge ich gut für mich? Ja, das ist ein bisschen wie bei Eltern. Wenn ich nicht gut für mich sorge, kann ich nicht gut für meine Kinder sein. Und so ist das letztendlich für eine Führungskraft auch. Und das Bild kann man zum Beispiel auch übertragen auf HR. Viele HRler sind im Grunde ihres Herzens People Manager. Die machen das, weil sie gerne mit Menschen arbeiten. Schwierig jetzt, wenn man sich von Menschen trennen muss. Ja, die sind Process Owner dann in dem Prozess. Alle Führungskräfte gucken auf HR, die haben das aber vielleicht selber auch noch nie gemacht und haben auch nicht für jeden Einzelfall dann eine gute Antwort sofort parat. Und auch die müssen eben sehr gut auf sich selbst sorgen, denn nur dann können sie die Orientierung bitten. Und idealerweise, wenn wir auf Change gucken, du kennst ja die Change-Kurve, ne? Idealerweise gelingt es halt in so einem Enabling-Prozess, dass die Führungskräfte und die HRler die Chance haben, durch die Change-Kurve für sich möglichst früh durchzugehen, dass die möglichst weit voraus sind in ihrer eigenen Klärung, damit die Orientierung geben können für die Belegschaft.
Ja, ich glaube, das Zauberwort ist hier tatsächlich echt innere und äußere Klarheit zu schaffen. Mhm. Ne? Und das ist halt in solchen Prozessen extrem schwierig. Warum ist das so extrem schwierig? Weil, wie vorhin schon angedeutet, dieses Informations- und Kommunikationsbedürfnis ist halt bei allen Menschen recht unterschiedlich. Ne? Da sind wir relativ zügig auch bei Persönlichkeitsmerkmalen, da sind wir bei Motiven. Ne? Also manche Menschen sind sehr, sehr lange in so einer Organisation. Du hast von Karstadt-Quelle gesprochen, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber das Beispiel kennt halt nahezu jeder, ne? Und dann sind Menschen auch mit wirklich, die sind ja mit allem dabei, die haben in ihrem Leben teilweise auch nie was anderes gemacht, ne? Und da entstehen ja auch über diese Jahre und Jahrzehnte, soll man meinen, zwischen HR, Führungskräften und Mitarbeitenden, entsteht ja auch sowas wie Verbindung, ne? Ich will da gar nicht so tief reingehen und sagen, da gibt's Freundschaften, die gibt's natürlich auch, ne? Also man ist dann auf einmal auch außerhalb vom Job von 9-to-5 bist du irgendwie miteinander verwandelt und dann bist du, und da komme ich auf die Rolle von HR nochmal zu sprechen, weil wir ja beides HRler auch sind, ich glaube, da die eigene Rolle zu klären und diese innere Klarheit auch für sich zu haben, ne, diese sich selber zu befähigen und das so dermaßen von sich selber mit Abstand zu begleiten, ich glaube, das ist ein wahnsinnig schwieriger Kampf, den man als HRler kämpfen muss, und wenn man da nicht die richtige, ich sag mal, Befähigung von der und vom Unternehmen selber, von seinen eigenen Führungskräften hat, dann ist man relativ schnell lost und verbrannt, ne? Aber wenn einem klar ist, wofür man das macht, und ich habe das in meinen Rollen immer, wenn ich mit, also, und ich bin jemand, ich meine, das ist jetzt für die Zuhörer nichts Großartiges, Überraschendes, aber ich bin mit den Leuten, mit allen per Du, ich habe ein gutes Gespür, die Leute kommen gerne zu mir und sprechen mich an, egal in was für einer Situation. Und ich habe gelernt, relativ früh, dass ich in solchen eher kritischen Situationen, ich bin gespannt, wie du das gemacht hast, Manuela, ich als allererstes, auch wenn es mir richtig bescheuert vorkam, ich als allererstes meinem Gegenüber, mit dem ich am Abend vorher vielleicht noch irgendwo an der Bar saß und ein privates Gespräch geführt habe, ihm oder ihr erstmal klar gemacht habe, was jetzt überhaupt meine Rolle in diesem Gespräch ist. Ne? Also da habe ich gesagt, so pass auf, ich bin hier ganz klar HR-Business-Partner und ich muss hier gewisse Themen mittragen, auch wenn ich das manchmal vielleicht nicht gut finde und ich auch weiß, dass wir nach diesem Gespräch erstmal gefühlt auch als gegeneinander rausgehen, aber es gehört zu meiner Rolle mit dazu. Bitte mit einpreisen, wenn dann am Ende meistens sehr emotional dann auch bewertet wird. Ne? Aber es hat mir dann im Nachgang immer gezeigt, irgendwann sind die Leute auf den Trichter gekommen und haben gesagt, naja gut, das ist ja gar nicht Stefan gewesen, sondern der hat seine Rolle einfach nur umgesetzt. Ne? Einfach nur. Wie hast du das für dich bewerkstelligt? Ich finde, diese innere Klarheit, die würde ich gerne nochmal ein Stück weit rausarbeiten, auch von dir.
Also jetzt in der Karstadt-Quelle-Zeit hatte ich damals, und heute muss ich sagen, ist das ein Luxus gewesen, so schwer das damals gewesen ist, aber wir waren eine wirklich tolle HR-Mannschaft, ja, auch mit einem tollen Personalchef, der natürlich auch diese Teams geformt hat und wir haben uns da sehr viel untereinander ausgetauscht. Also das hat mir tatsächlich sehr viel Klärung gegeben, das hat mir sehr viel Sicherheit auch gegeben und das hat mir eine gewisse Ruhe gegeben. Auf der einen Seite, also mit meinen Kollegen, ich sag mal, die mit mir im gleichen Boot saßen, das immer wieder besprechen zu können. Und auf der anderen Seite habe ich damals begonnen auch mit Meditation und mit innerer Klärung auch für mich jeden Tag, jeden Morgen. Und die Kombi, das war so damals meine Überlebensstrategie. Und ich hatte tatsächlich auch so einen kleinen Nordstern, würde ich es vielleicht mal sehen. Also ich hatte für mich das Bild im Kopf, warum ist es gut, dass ich da bin noch? Ja, nicht wissend, wann der Insolvenzverwalter mir dann selber meine Freistellung und meine Kündigung in die Hand drückt. Das war tatsächlich, es war immer offen. Das wussten wir nicht. Wir wussten das für die Fachbereiche, aber wir HR wussten das für uns nicht, was da so die Pläne des Insolvenzverwalters sind. Und für mich war mein inneres Bild immer, dass ich ein bisschen wie so ein Arzt in einer Epidemie bin. Es macht einfach Sinn, dass ich da bin. Und solange ich ja nicht wissen, wie lange das möglich ist und ob ich da sozusagen selber irgendwann infiziert bin, ich mache das, solange ich das Gefühl habe, es macht einen Unterschied. Und das war tatsächlich bis zum letzten Tag. Also ich habe meine Verhandlungen auch in der Insolvenz, auch wenn geschlossen wird, muss man mit dem Betriebsrat Interessenausgleich Sozialplan verhandeln, auch wenn da wahrscheinlich nie Geld bei rauskommt. Aber es ist eine Formalie, die eingehalten werden muss. Mhm. Und nachdem diese Verhandlungen dann abgeschlossen waren, bin ich dann quasi auch dann in die Freistellung gegangen, / geschickt worden. Und das war für mich ein guter Moment, weil da war meine Arbeit einfach erledigt. Und das war ein gutes Gefühl. Also es meine Arbeit war einfach erledigt und ich habe meinen Job so gut wie möglich bis zum Schluss gemacht. Und ich muss sagen, es sind die Beziehungen zu meinen HR-Kollegen und auch zu der ein oder anderen Führungskraft in der Zeit, mit der ich auch sehr eng gearbeitet habe, da ist was entstanden, was normalerweise so im Arbeitsleben nicht so in der Tiefe entsteht. Und die Beziehungen, die bestehen bis heute noch und da sind sehr viele, sehr schöne Kontakte noch dabei.
Das ist etwas, das kann ich tatsächlich bestätigen, ne? Und auch wenn so ein Nordstern, da wird jetzt der oder die eine oder andere denke, oh, driftet Stefan im Ja-Klar-Podcast jetzt so ein bisschen in die Esoterik ab, ganz klar gesagt, überhaupt gar nicht, ne? Also so 0,0. Ich empfinde das als wahnsinnig wertvollen Tipp, den du da rausgehauen hast, Manuela, weil wenn wir wirklich diese innere Klarheit haben und esoterisch heißt nichts anderes, als dass das von innen heraus kommt, ne? Also manche Menschen dürfen sich gerne mal so ein bisschen mit den Wortbedeutungen beschäftigen und ich glaube in dem Moment, und wir kriegen das immer mit, wenn wir irgendwie im Flugzeug sind, ne? Also ich stehe jetzt mit meiner Familie, auch mit unseren beiden Kids, kurz davor, dass wir nach Portugal fliegen wollen. Und das Erste, was die einem Flieger immer sagen, ist immer dieses, also wenn es zu irgendeiner Notlandung kommt oder zu irgendeinem schlimmen Moment, bitte kümmern Sie sich als allererstes um sich selber, dass Sie anderen helfen können, zum Beispiel Ihren Kindern. Und ich denke jedes Mal, oh Gott, wie sinnvoll und einfach ist das denn bitte, ne? Kam auch schon in der ein oder anderen, ja klar, Episode drin vor. Und ich glaube, wenn man dann für sich in so einem Kosmos, der ja grundsätzlich sehr von negativen Emotionen auch belastet ist. Ne? Da ist ganz viel Wut, da ist ganz viel Widerstand. Mhm. Da gibt es Menschen, die haben sogar teilweise Suizidgedanken. Ne? Also da wird geweint, da wird geflucht, da wird man beschimpft. Und ich glaube, da in so einer Situation für sich einen inneren Kompass oder so einen kleinen Nordstern zu haben oder diese Warum-Frage beantworten zu können, das empfinde ich als wahnsinnig wertvoll und ist, glaube ich, auch etwas, was wir PersonalerInnen uns durchaus mehr auf die Fahne schreiben können, weil dann können wir, glaube ich zumindest, ich bin gespannt, wie du das siehst, dann können wir uns zumindest auf die Fahne schreiben, naja, also wir haben für diese Zeit zumindest für den Moment, für unseren Bereich, für eine gewisse Stabilität gesorgt. Auch wenn die Leute ihren Job verloren haben, aber wir haben es zumindest auf eine zumindest wertschätzende Art und Weise irgendwie umgesetzt bekommen. Auch wenn natürlich nicht jeder mit den Paketen und was dann alles kommt im Sozialplan einverstanden ist. Aber wir haben es sauber erledigt und wir sind dabei auch noch Mensch geblieben und konnten Beziehungen aufbauen.
Absolut. Und ich sag mal, für mich war diese innere Klärung und ob du das Esoterik, Spiritualität oder was auch immer nennst, ja, das war für mich, also für mich war einfach klar, was ist der Grund, weshalb ich am nächsten Tag aufstehe. Und ganz ehrlich, in einem insolventen Unternehmen, wenn ich nicht aufgestanden wäre, das hat mir Kraft gegeben. Und du hast gerade ja jetzt auch angesprochen, die Perspektive, wenn wir auf die Mitarbeiter gucken, wenn wir jetzt auf Führungskräfte und auf HR gucken, dass so eine Situation, sei es jetzt, ich gehe, weil ich gekündigt werde oder ich gehe, weil ich mich dafür entscheide, ein Freiwilligenprogramm anzunehmen, das ist ja heute auch sehr weit verbreitet, das Unternehmen und Gott sei Dank sehr weit verbreitet, das Unternehmen versuchen, das auf freiwilliger Basis möglichst zu lösen, den Abbau. Das ist für viele Menschen ein Life-Changing-Moment, war es für mich auch. Ja, und bin dann ja 13 Jahre später dann nochmal aus dem Unternehmen ausgeschieden und bin dann in die Selbstständigkeit gegangen. Das war der zweite Life-Changing-Moment. Also das sind große Momente für die Menschen. Und ich finde, es ist einfach sehr wichtig, dass Führungskräfte und HR sich dessen bewusst sind. Mal jenseits der eigenen Betroffenheit. Ich kreiere damit auch Life-Changing-Moments für Menschen, die lange Jahre im Unternehmen gewesen sind. Du hast das gerade angesprochen, ja. Ich habe noch eine Betriebsrätin von Quelle im Kopf, die war über 30 Jahre freigestellte Betriebsrätin. Ja, also da kriegt man schon Ideen im Kopf, was aus ihr so werden wird und wie es ihr so ergehen wird. Ne? Und auch bei Kunden jetzt, also wirklich langjährigste Mitarbeiter, die sich einfach vorgestellt haben, ich gehe bei diesem Unternehmen dann in Rente, weil das ist einfach üblich, dass man dort begonnen hat mit der Ausbildung und dann nach 45 Jahren irgendwann in Rente geht. Und da greift das Unternehmen quasi ein, ja. Und dessen muss man sich, glaube ich, auch bewusst sein, dass man da auch eine gewisse Verantwortung trägt als Führungskraft und auch als HRler und dass die ab einem gewissen Punkt aber auch endet, weil natürlich wir sind alle erwachsene Menschen und da ist dann jeder auch ein ganzes Stück weit für sich selbst verantwortlich.
Würdest du mir zustimmen, wenn ich sagen würde, naja, wenn solche Diskussionen, du hast am Anfang von so einem Frühwarnsystem gesprochen oder von Frühindikatoren, ist es nicht wesentlich sinnvoller, ganz zu Beginn sich um die Herzen der Menschen zu kümmern und nicht unbedingt um den Verstand? Weil im Verstand wird es irgendwann sowieso relativ klar, ne? Dann gibt es die Programme, dann gibt es den Sozialplan, dann macht man die Häkchen, dann wissen auch die Mitarbeiter, okay, das und das passiert jetzt. Aber wäre es nicht tatsächlich sogar sinnvoller, die Emotionen mal vor den ganzen Wahnsinn, wie bei der Einstiegsfrage, dieses Prozessuale, dieses Juristische, das kommt ja eh. Und dann denke ich mir manchmal, hey, wäre es nicht sinnvoll, wenn wir ganz zu Beginn erstmal schauen, welche Emotionen da rauskommen und wie wir die gepackt bekommen, um dann diese ganzen prozessualen Themen gefühlt irgendwie nochmal etwas besser durchzuschleusen. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Ich meine, die große Frage, die Menschen in so Situationen ja haben, ist, was heißt das für mich? Mhm, also, ne, warum ich oder wer überhaupt, ja, wann erfahre ich, ob ich betroffen bin, warum ich und was heißt das jetzt konkret für mich? Das sind ja Fragen, die Menschen in solchen Situationen stellen und da brauchst du einfach Antworten drauf und wenn du die nicht hast, dann ist es sehr menschlich, dass die Menschen sich dann zurücklehnen und sagen, dann warte ich erstmal ab. Mhm. Und insofern glaube ich, dass du ohne diese Fakten da die Menschen nicht gut erreichen kannst, weil nur weil schlechtes Wetter ist und gerade in Konzernen, ja, nur weil schlechtes Wetter ist, das ist ja die letzten 150 Jahre schon immer gut gegangen, das wird diesmal schon auch wieder gut gehen. Also du brauchst schon ein gewisses Momentum, du brauchst schon ja, der Need to Change, der muss schon sehr konkret formuliert sein.
Ja. Wie siehst du das so zum Abschluss unserer heutigen Episode, liebe Manuela? Wie verletzlich sollten sich Führungskräfte und vielleicht sogar Geschäftsleitungen bei so einem Thema zeigen und da Emotionen öffnen? Oder wie siehst du das? Wie sollte das jemand, der als CEO wirklich das jetzt schon tausendmal gesagt hat, ja, im Führungskreis, wie sollte der sich gegenüber der Mitarbeiterschaft dann am besten zeigen?
Ich glaube, der Schlüssel heißt hier authentisch. Mhm. Der CEO sollte sich authentisch zeigen oder überhaupt das, die Führungskräfte, die Manager sollten sich authentisch zeigen. Oftmals erlebe ich es als Schutzreaktion, dass die sich eher zurückziehen und noch klarer, noch härter formulieren und das dann oftmals so anders ist, als man sie im normalen Umgang kennt und dann entkoppelt sich das. Ich würde sagen, so authentisch wie möglich, so offen wie möglich und so ehrlich wie möglich. Weil die Wahrheit ist am Ende auch für jeden zumutbar und wir sprechen ja über und mit erwachsenen Menschen.
Ja, ich wollte gerade sagen, es sind ja alles keine Kleinkinder mehr. Ne? Also wenn ich da jetzt an meine Tochter denke, die wird 4, der muss ich das, glaube ich, noch etwas anders beibringen. Das ist ja auch vollkommen klar. Aber wir sprechen ja in aller Regel mit erwachsenen Menschen, die auch in der Praxis schon wirklich unterwegs sind und die auch ein Stück weit, wenn es dann zum Karstadt-Quelle-Projekt oder Idee dahinter kommt, die kennen das ja eigentlich alles. Ne? Und wenn dann Führungskräfte auf einmal so eine völlig andere Rolle reinnehmen, dann wissen die genau, oh, das ist gespielt. Und ich habe vorhin gesagt, dass man ja gewisse Rollen auch einnehmen muss. Man sollte aber nie, wirklich nie seinen Kern oder seine Kommunikationsmechanismen irgendwie verlassen. Ne? Also jeder Mensch hat ja so gewisse Rituale und auch gewisse Worte, die immer wieder fallen. Das jetzt komplett zu eliminieren, nur im Sinne der guten Zahlen für die Firma beispielsweise, ne? So nach dem Motto, hey, wir müssen auch auf die Kohle achten. Ja, das haben ja auch alle wirklich verstanden, aber ich glaube, wir müssen als allererstes uns in die Schuhe derjenigen, der deswegen auch immer dieses Betroffene zu beteiligen, machen. Und jetzt weiß ich auch, dass es vermessen ist zu denken, in so einem großen Konzern alle Betroffenen da irgendwie mit reinzuwurschteln. Das wird nicht funktionieren. Dann wird so ein Projekt auch niemals oder so eine Restrukturierung niemals funktionieren. Aber ich glaube, so ein bisschen mehr in die Richtung, boah, was sind denn das jetzt für Gefühle, die ich da verletze, das ein bisschen mehr nur in den Fokus zu rücken. Gar nicht so sehr, dass das jetzt irgendwie 80% der Zeit in so einem Management-Offsite einnimmt, ne? Aber dass man es einfach mit auf der Agenda hat, genauso wie die juristischen und die prozessualen Dinge. Ich glaube, das würde vielen Restrukturierungen gut tun und ich glaube, dass danach auch die Emotionen nicht ganz so maximal hochkochen, wie das in vielen Fällen der Fall ist.
Ja, es ist am Ende letztendlich ja so, dass es um die Würde der Menschen geht, mit denen dann diese Gespräche geführt werden. Und wenn die Würde nicht ausreichend beachtet wird, dann ist es der größte Showstopper und der größte Blocker, den die Führungskraft produzieren kann. Weil wenn ich mich nicht angemessen behandelt fühle, dann gehe ich in Widerstand. Und dann entfernen wir uns immer weiter von einer gemeinsamen, einvernehmlichen Lösung. Und im dümmsten Fall, ja, dann muss das Unternehmen zu härteren Maßnahmen greifen, ja, und dann wird's eklig. Und im Zweifelsfall wird's für das Unternehmen dann auch sehr teuer. Also deswegen ist der Betroffene, der nimmt das einfach mit, das geht nicht weg. Also das hinterlässt dann oftmals, wenn die Würde angekratzt wird und verletzt wird, dann hinterlässt das eine Bremsspur im Leben der Menschen. Und das finde ich einfach mehr als angemessen, darauf zu achten, dafür Sorge zu tragen. Und was man am Ende auch nicht vergessen darf, mit der Art, wie man die Menschen behandelt, die von Bord gehen, schreibt man ja nicht nur die Geschichte für diese Menschen, sondern man schreibt ja auch die Geschichte für die Menschen, die an Bord bleiben und mit denen man in Zukunft arbeiten möchte. Und das finde ich, das darf man auf keinen Fall aus dem Auge verlieren.
Das ist ein fantastisches, nicht vorab geskriptetes Abschlussstatement in unserem Podcast. Ja, das finde ich super. Man darf die Menschen wirklich nicht vergessen, die dann ja wahrscheinlich auch noch bleiben. Ne? Also denen gibst du ja auch eine ganz gewisse Botschaft dann mit. Deswegen diese Offboarding-Thematik, um das größer zu fassen. Ich glaube, dieses ganze Thema Offboarding wird immer noch sehr stiefmütterlich behandelt. Ne? Und jetzt weiß ich, dass eine Restrukturierung natürlich vom Purpose her was anderes ist als ein normales Offboarding. Aber die Art und Weise, wie wir uns von Menschen verabschieden, das bleibt den Leuten doch im Kopf und das tragen die doch auch Absolut. Nach draußen weiter, ohne dass die jetzt irgendwie MarkenbotschafterInnen für uns sind. Aber die Art und Weise, wie wir mit den Menschen umgehen, das hat Maya Angelou schon in einem schönen Zitat gesagt, das ist das, was die Menschen am Ende des Tages weitertragen und, wie du sagst, nicht nur die, die uns verlassen, sondern auch genau die, die dann bleiben und die tragen das dann auch nochmal innerhalb der Organisation weiter. Deswegen ist das so wichtig, das ganz zu Beginn des Prozesses auch ein Stück weit mit zu durchdenken.
Absolut.
Super. Manuela, vielen Dank für das wirklich intensive Gespräch heute früh. Danke dir sehr für deine praktischen Insights. Freue mich sehr auf das, was da kommt. Und wir hören uns im Ja klar Podcast nächste Woche wieder. Dankeschön da draußen. Ciao, ciao.
Okay, ciao, ciao.